Der Bibeltext, der der Predigt heute zugrunde liegt, steht im Evangelium des Matthäus, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte: Josef, du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Wir hören die Predigt von Pastor Christoph Krause.
Völlig anders als erwartet. Wir gehen diesen Text Vers für Vers durch. Vers 18 steigen wir ein. Und so wurde der Sohn Gottes Mensch, seine Mutter Maria war mit Josef verlobt, und noch ehe sie verheiratet waren, erwartete Maria ein Kind, das Gottes Geist in ihr geschaffen. Jedes Jahr aufs Neue können wir jetzt in den verschiedenen Publikationen eben alle möglichen Spekulationen über dieses Thema Jungfrauengeburt oder überhaupt Weihnachten nachdenken. Und dann gibt es eben verschiedene Erklärungsversuche oder vielleicht schlicht auch Spott über dieses Thema. Und ich glaube, dass an der Stelle, manchmal habe ich den Eindruck, auch die Redakteure der Zeitschriften noch verhaftet sind im Zeitalter der Moderne. Zeitalter der Moderne, wo alles durch unseren Verstand begründet sein muss. Erklärbar sein. Und das, was nicht erklärbar ist, das kann dann nicht sein, das gibt es nicht, oder es wird eben lächerlich. Wir sind aber längst schon im Zeitalter der Postmoderne angekommen, und der Mensch der Postmoderne ist darüber hinaus, dass er sagt, ich muss alles mit meinem Verstand erklären. Sondern der Begriff der Mystik ist heute wieder gang und gäbe. Dass es normal ist, dass es Dinge gibt, die ich mit meinem Verstand erklären kann, ja, aber daneben gibt es Dinge, die kann ich nicht erklären. Die entziehen sich meinem Die sind eben übernatürlich. Und dann kommt vielleicht auch noch dazu das Thema, was wir in der ganzen letzten Gottesdienstreihe hatten, majestätisch dem Heiligen begegnen. Das Thema der Jungfrauengeburt, das ist im ersten Moment vielleicht nebensächlich, aber ich glaube, dass das nicht ist. Denn nur der heilige Gott kann Heiligkeit hervorbringen. Wir aus uns heraus können Heiligkeit nicht machen. Und nur der Heilige kann dann uns Menschen, die wir unheilig sind, die wir in der Gottesferne leben, zu sich ziehen, kann das Unheilige heilig. Und dann begreifen wir vielleicht, warum das Thema Jungfrauengeburt nicht nebensächlich ist, denn nur da, wo Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, der heilige Gott ist, nur da kann er der Messias. Wäre er nur Mensch, von Menschen gezeugt, von Menschen geboren, wäre er nur das, dann wäre er nicht der Messias. Und zugleich ist ja, wenn man jetzt mal in den übertragenen Sinn hineingeht, das auch eine schöne Wesensbeschreibung: Gottes Geist schafft neues Leben. Das ist bis heute so. Wir können vieles erklären, auch was passiert in unserer DNA und wenn dann der Zeugungsvorgang ist und Samenzelle und Eizelle, aber wir können bis heute nicht wirklich das reproduzieren. Wir können Leben nur nachmachen. Wir können Leben nicht machen. Bis heute. Es ist immer der heilige Gott, der auch Leben schenkt. Eine treffende Wesensbeschreibung: da, wo Gottes Geist in uns wirken darf, da entsteht etwas Neues. Und das ist mir nochmal hier so wichtig geworden: der heilige Geist zwingt nicht. Wenn man reinschaut dann in das Lukas-Evangelium, da kommt der Engel Gottes zu Maria und sagt ihr, dass das passieren soll. Und dann wartet der Engel auf Marias Antwort. Das finde ich so wunderbar. Der sagt nicht einfach, das passiert, sondern der sagt, das hat Gott vor. Und dann wartet er auf Marias Antwort. Und erst als Maria sagt, ich will mich ganz Gott zur Verfügung stehen, da verlässt er. Er zwingt, der Heilige Geist zwingt uns. Und auch Josef wird nicht gezwungen, das werden wir gleich noch sehen. Vielleicht sind wir heute Morgen hier und sind völlig entspannt und das ist alles gut und dann ist das okay so. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst in dem Moment, der Heilige Geist Gott und möchte eigentlich in irgendeinem deiner Lebensbereiche gehen. Er zwingt dich. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe. Vielleicht gibt es einen Lebensbereich, vielleicht sind es die Finanzen, vielleicht ist es der Beruf, vielleicht ist es Beziehung, Sexualität, Zeit, wie verbringe ich Zeit. Es gibt so viele verschiedene Lebensbereiche, wir sind so unterschiedlich unterwegs. Und der eine ist in einem Bereich vielleicht schon ganz weit und ganz nah an Gott und in einem anderen Bereich merken wir, dass hinken wir hinterher und ein anderer in einem anderen Bereich. Aber Gott bietet uns an, und das wird mir in diesem Text nochmal so neu deutlich, stehe vor der Tür, ich klopfe an, und wenn du mich einlässt, dann kann etwas Neues. Vielleicht haben wir Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Vielleicht haben wir auch Angst vor Veränderung. Das macht mir Mut. Maria vertraut sich ganz und auch Josef vertraut sich ganz Gott an. Und ihr Leben verläuft danach völlig anders als erwartet. Ich glaube, die hatten vielleicht andere Pläne. Aber ihr Leben kommt zur Erfüllung. Das ist das Wesentliche und dazu werden wir auch nachher noch. Dann gehen wir mal weiter, Vers 19. Josef sah keinen anderen Ausweg, als die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht. Es gab zwei Möglichkeiten für Josef, wenn er Gottes Wort treu sein wollte an der Stelle, wenn er von den Büchern Mose her nachschauen wollte und von dem, was ihm beigebracht worden war, schon auch in der Synagogenschule. Es gab einmal das Eifersuchtsgesetz. Ja, wenn man also feststellt, meine Frau ist schon schwanger, bevor ich überhaupt die Chance hatte, dann hatte man die Möglichkeit, das Eifersuchtsgesetz zur Anwendung zu bringen und das hieß eine öffentliche Anklage und dann wurde die Verlobung gelöst und dann war man als Mann damit fertig. Das war die eine Möglichkeit und das wollte Josef nicht. Die zweite Möglichkeit war, dass man das nicht in der Öffentlichkeit austrug, sondern dass man der Frau einen Scheidebrief mitgab und damit dann auch. Das war das, worüber Josef nachdachte. Was tue ich? Er hatte sich entschieden, Maria nicht los. Und dann lesen wir in Vers 20, während Josef noch darüber nachgrübelte, wie er das Problem lösen sollte, da erscheint ihm im Traum ein Engel und er sagt zu ihm: Josef, du Sohn David, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, vom Heiligen Geist. Gott hat mehr Möglichkeiten. Mehr als wir erwarten. 400 Jahre hatte Gott geschwiegen. Ja, wenn wir die letzte Seite des Alten Testaments zublättern, und dann ist das ja in den Bibeln ruckzuck, blättern wir die erste Seite des Neuen Testaments auf, aber dazwischen liegen 400 Jahre. 400 Jahre hatte Gott geschwiegen und dann redet er zuallererst zu einem Onkel Marias, das ist Zacharias, der Priester. Erste Mal wieder eine Gottesbegegnung, aber das war ja nun mal ein Priester. Das war ja nun mal ein Mann Gottes. Und jetzt plötzlich spricht er Josef an, den Zimmermann. Und Gott sagt diesem Josef etwas ungewöhnlich. Gott handelt ungewöhnlich, zumindest in den Augen und Ohren. Und dann Vers 24. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Das steht ja so lapidar. Nicht was wir gemacht. Traum, ja. Traum, ein Engel. Ich meine, vielleicht hätte ich morgens überlegt, hast du das nur geträumt? Das Wirklichkeit? Jetzt suche ich mal einen Rat, ja, Traumdeutung, also vielleicht ein Seminarbesuch. Hat Traumdeutung, haben Träume etwas mit Gottes Reden zu tun und so weiter? Josef ist völlig klar, das war Gott. Und er handelt dann dementsprechend. Und da wird mir eine Eigenschaft Josef deutet. Josef ist Gott treu und stellt sich Gott zur Verfügung. Er war Gott schon treu, als er abgewägt hat, was soll ich jetzt tun, als er sich mit Gottes Wort beschäftigt hat und da versucht hat, das Richtige rauszufinden und das Beste für Maria auch rauszufinden. Und er ist Gott treu, als Gott etwas total Unkonventionelles von ihm fordert, und damit ja sein Gottesbild sprechen. Und noch etwas geschieht. Gott nimmt den Josef plötzlich ganz persönlich in die Verantwortung. Eine Verantwortung, die menschlich gesehen, banal gesprochen, eine Überforderung darstellt. Wer von uns hätte gern die Verantwortung übernommen für den Sohn Gottes? Denken wir nur mal an die Flucht nach Ägypten. In dem Wissen, da sind Mörder hinter mir her und dieses Baby hier ist der Sohn Gottes und ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass wir heil hier wegkommen. Was für eine Verantwortung. Josef ist Gott treu. Dem lebendigen und persönlichen Gott. Auch wenn das eine enorme Veränderung seines Welt- und Gottesbildes mit Josef ist Gott treu und der Sohn Gottes erhält ein Zuhause in dieser Welt und kann dadurch wirken. Das fand ich in der Vorbereitung für mich nochmal auch einen ganz neuen Gedanken. Gott treu zu sein, darum geht es. Das kann bedeuten, dass ich meine Gedankengebilde, auch meine theologischen Gedanken, mein Gottesbild meine geistlichen Leitsätze von Gott hinterfragen kann. Er darf die auf den Kopf stellen. Durch Situationen, dadurch, dass ich vielleicht im Gotteswort lese und plötzlich nochmal einen ganz neuen Aspekt erkenne. Wir sind oft, gerade wenn wir schon länger mit Gott unterwegs sind, mit Jesus unterwegs sind, wenn wir uns schon länger mit der Bibel beschäftigen, manchmal schon sehr eingefahren in unserem Denken. So ist das richtig, so muss das. Und wenn wir uns da hineindenken, was dem Josef passiert, und trotzdem ist er Gott treu. Wisst ihr, was passiert ist? Aus einem rituellen Glauben wird ein persönlicher, ein Glaube, der an eine Person glaubt, der daran glaubt, dass Gott wirklich lebendig ist. Das ist der Unterschied, den Josef durchlebt, und den wünsche ich mir immer wieder neu, den wünsche ich uns immer wieder neu, dass wir nicht irgendwann nur noch an einen Buchstaben glauben, an eine Ideologie, an eine Religion, sondern dass wir uns immer wieder festmachen an einer lebendigen Person, Jesus, der in unser Leben hineinsprechen darf, der in unser Leben hineinwirkt. Dazu lädt Josef. Vers 21. Da sagt der Engel, sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das heißt Retter, denn er wird sein Volk von den Sünden befreien. Jesus ist griechisch von dem aramäischen Wort Jeshua, Jahwe rettet. Das Volk von den Sünden erretten. Das Volk hatte eine bestimmte Erwartung. Das Volk zur Zeit Jesu Geburt hatte die Erwartung an den Messias, er soll uns von den Römern befreien. Auch da waren sie in ihrem Gottesbild, in ihrem Denken festgelegt. Das war die allgemein übliche Erwartung an Gott. Wenn der seinen Messias schickt, dann wird der uns von den Römern befreien. Und jetzt sagt Gott, sagt der Engel Gottes zu Josef, weißt du, was der Messias machen wird? Er wird das Volk von seinen Sünden erretten. Ja, Moment mal. Wir sind doch Gottes Volk. Wir haben den Tempelkult. Wir haben Jerusalem. Wir haben doch die Hochkultur der Sündenvergebung, des Opferkultes und alles. Wofür brauchen wir dann einen Messias, der uns bitteschön von den Sünden errettet? Und doch ist genau dafür Jesus in die Welt gekommen. Vielleicht merken wir, an der Stelle sind wir gar nicht so weit weg von den Juden, weil das Wort Sünde kann heute auch kaum noch weg. Was soll das? Da kommt jemand, der mich von meinen Sünden errettet. Jesus wurde geboren, nicht damit wir ein harmonisches Weihnachten. Und im Glauben geht es nicht darum, dass Jesus alle Probleme aus dem Weg räumt oder sich vielleicht sogar unser Lebensstandard hält. Es geht beim Glauben an Jesus noch nicht einmal darum, dass wir ein bisschen besser werden. Es geht um etwas viel Tieferes, um etwas viel Existenzielleres. Wir brauchen Rettung. Es geht darum, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dass wir leben. Gott ist das Leben, sagt die Bibel. Gott ist die Liebe. Nicht er hat etwas Liebe, sondern er ist die Liebe. Und Sünde heißt ja nicht, dass in erster Linie, dass ich etwas tue, was Gott nicht gefällt, sondern wenn die Bibel von Sünde spricht, spricht von einem Zustand, dass ich von Gott getrennt. Und dann bin ich getrennt von der Liebe, getrennt von dem Leben. Und aus diesem Zustand erwachsen Tat. In dem Zustand lebt die Menschheit, lebt die ganze Welt. Und daraus erwachsen Taten der Lieblosen. Ich brauche dafür nicht weit zurückgehen. Ich habe das erst gestern Abend bei mir erlebt. Taten der Lieblosen. Wo ich merke, und wir können auch noch in die Zeitung gucken und wir können auch noch das Fernsehen anmachen, ja, und uns darüber aufregen, wie es in der Welt aussieht, aber wir brauchen gar nicht so weit gehen. Ich merke, ich brauche einen Retter. Ehrlich bin ich vor mir selbst. Ich brauche einen Retter. Stephen Curtis Chapman, ein amerikanischer Musiker, er hat das mal wunderbar in einen Text gefasst. Dieser Text heißt Savior, Retter. Ich habe die Übersetzung mal mitgebracht. Wer ist dieser wütende Mann, der mir da aus dem Spiegel entgegenblickt? Es ist ein Mann, der müde ist und erschöpft. Es ist ein Mann, der einen Retter braucht. Und wer ist dieses kleine, angsterfüllte Kind in mir, das verzweifelt nach einem Zuhause schreit, sich aber in der Wildnis verloren hat? Es ist ein Kind, das einen Retter braucht. Woher kommt diese Sehnsucht in meiner Seele? Warum fühle ich mich oft so wund und wütend? Ich brauche mehr als nur ein wenig Hilfe. Ich brauche jemand, der mich rettet. I need a savior. Und darum ist der Heiler. So, Wort für heute kaum noch. Nehmen wir nochmal den Vers 21, wenn wir weitergehen. Wisst ihr, wie man das Wort auch übersetzen kann? Retter. Vom Griechischen beides möglich. Bewahren. Man kann das Wort auch bewahren nennen. Und dann kommt vielleicht nochmal ein zweiter Aspekt hinein. Wovor will Jesus, wovor will uns Gott bewahren? Ich glaube, er will uns davor bewahren, dass unser Leben sinn- und ziellos endet. Wenn wir von erfülltem Leben sprechen, wenn wir erfülltes Leben suchen, dann erreichen wir das ja nicht dadurch, das wird vielleicht gerade an Weihnachten so deutlich, wir erreichen es eben nicht dadurch, dass wir es anfüllen. Dass wir unser Leben einfach nur vollpacken. Dann ist das Leben vielleicht angefüllt, vielleicht sogar überfüllt. Aber nicht erfüllt. Wenn es darum geht, erfülltes Leben zu finden, dann müssen wir uns doch danach fragen, was soll sich eigentlich durch mein Leben erfüllen? Was soll eigentlich durch mein Leben zur Erfüllung kommen? Warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Und dieser Frage kommen wir nur auf die Spur, wenn wir den fragen, der uns geschaffen hat. Was du mit mir. Und ich glaube, dass auch Jesus deshalb in diese Welt gekommen ist, weil er uns ja wieder in Verbindung bringen will mit dem Vater, mit unserem Schöpfer und wir da entdecken können Sinn und Ziel unseres Lebens. Einmal in der Gemeinschaft wieder zu stehen mit unserem Schöpfer, aber dann auch von ihm beauftragt zu werden und zu entdecken, dafür habe ich es gemacht, dafür habe ich es gehabt und mit dieser Persönlichkeit ausgestattet. Ich möchte mit dir mein Reich in dieser Welt. Und das sieht bei jedem von uns anders aus. Dass unser Leben zur Erfüllung Jahwe rettet, Jahwe bewahrt. So heißt das Kind in der Krippe. Und damit wir es annehmen können, damit unser Stolz in die Knie gehen, ich glaube, deshalb kommt es als Kind. Ja, wir hatten das gerade, warum ist er nicht in dem Palast geboren, als König mit Prunk? Ja. Nein, er wird als Kind, sodass wir uns schon, bei einem Baby macht man sich ohnehin schon klein. Ja, man beugt sich runter zu einem Kind. Genau deshalb wird er als Kind geboren. Und er lädt mich ein, lass dich retten. Und dann der letzte Gedanke, Vers 23. Eine Jungfrau wird schwanger werden, das sagt Jesaja schon voraus, viele Jahrhunderte vorher, und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen, das bedeutet Gott mit uns. Jetzt sagst du ja, Moment mal, der heißt ja gar nicht Immanuel, doch Jesus. Ja, und hier merken wir, dass es im Hebräischen oft so, dass das ein Name wird für eine Bedeutung gesetzt. Was ist die Bedeutung dieser Person? Diese Bedeutung ist Immanuel und das ist der Name Gottes. Immanuel, der Name Jesu, Gott mit uns. Gott mit uns. Was ist dein Gottes? Gott gegen dich? Gott hinter dir her? Ich krieg dich schon? Oder Gott an mir vorbei? Gott, dem ich gleichgültig bin? Gott weit weg? Der Engel sagt, Jesus heißt Gott mit, Gott für dich, Immanuel. So lautet sein Name. Wenn wir so Weihnachtsgeschichten uns jetzt in Büchern suchen, vielleicht haben wir das ein oder andere Mal das gemacht für irgendwelche Kreise, in denen wir sind oder für die Kinder oder so, wo wir dann so Geschichten für Weihnachten suchen. Da ist ja ganz oft, dass das davon berichtet wird, dass die Engel runterkommen auf die Erde. Ja, und dann dort halt ihren Auftrag. Wenn wir reinschauen in die Bibel, dann entdecken wir, da steht einfach, plötzlich waren die Engel um sie. Da steht gar nicht, dass die erst runterkommen müssen. Das ist ja immer unser Denken. Gott da oben, wir hier unten. Ja, Himmel und Erde. Aber Gottes Wirklichkeit ist da. Überall, immer. Und alles, was passiert dort auf dem Feld in Bethlehem, ist, dass Gott den Hirten für einen Moment den Schleier wegnimmt, diesen Vorhang öffnet, der zwischen Gottes Wirklichkeit und unserer Welt ist. Und mit einem Mal sehen die Engel, was ist eigentlich um sie herum. Die Engel sind plötzlich um sie herum. Sie sind schon immer da. Und die Engel fallen halt hinten rüber. Vorhang. Und ich glaube, deshalb ist dieser Vorhang auch da. Das würden wir gar nicht ertragen. Haben die Hirten auch nicht lange ertragen. Als die dann noch anfingen zu singen, die Engel, ich glaube, da war alles vorbei. Aber das zeigt mir etwas über Gottes Wesen. Gott ist nicht da oben weit weg, Gott ist um uns da, immer. Und wir können das nicht wahrnehmen, weil unsere Augen sind nur für vergängliche Dinge. Unsere Augen können Ewiges nicht wahrnehmen. Was wir sehen und anfassen, wird alles in ein paar Jahren nicht mehr da sein. Jeder von uns, das ist uns klar, aber auch die Stühle hier, ja, die Stühle werden uns wahrscheinlich überleben. Aber auch die werden irgendwann Schrott sein. Alles, was wir sehen und anfassen können, ist vergänglich. Unsere Augen sind nicht für die Ewigkeit. Aber unser Herr kann Ewigkeit wahren und sehen. Und Gott sagt hierzu, ich bin mit dir jetzt hier in diesem Gottesdienst, aber auch am Montagmorgen, auch wenn dann halt Abend. Wenn du wieder in die Schule gehst, wenn du an der Arbeit Stille bist in deinem Haushalt, Gott ist da. So nah ist er dir, dass er dein Herz hat. Wir haben eine Freundin, mit der habe ich zusammen studiert. Und die ist als Missionarin auf den Philippinen in Manila und arbeitet dort in den Slums. Und immer wenn wir von einem Tsunami lesen oder von einer Überschwemmung lesen in Südostasien, dann können wir sicher sein, dass diese Menschen dort, die ohnehin nichts haben, das sind die Ersten, die absaugen. Die leben dort, das sieht so romantisch aus, wenn man die Bilder sieht, an einem Fluss würden wir denken, das ist eigentlich der Abwasserkanal der Metropole. Und wenn jetzt Hochwasser kommt, steigt dieses Abwasser und überflutet einfach die Blechhütten, diese Schrotthütten, die sie sich da zusammengebracht haben. Und dort arbeitet. Und ihr Vater war Manager bei IBM. Und er hat sie besucht. Und hat immer gesagt, guck mal, das müssten wir verändern. Und dann hat sie gesagt, das haben schon ganz viele probiert. Aber guck mal, das könnte man machen. Ja, das kannst du machen. Fang mal an. Und da könnte man, und da. Und irgendwann hat er gesagt, ich besuche dich nicht mehr, ich halte das nicht ab. Es gibt so viel zu tun da. Ich halte das nicht auf. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie hältst du das denn aus, dass du eigentlich weißt, das, was du tun kannst, ist doch immer nur ein Tropfen auf den heißen, wird nie reich, nie. Wisst ihr, wie sie ihre Rundbriefe und immer. Die Mahnung. Gott mit. Dann kommt immer dahinterher die Mahnung. Gott. Gott ist dir näher, dein Herz. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal in einer herausfordernden Situation bist, und wo du dein Herz schlagen hörst, dann lass es doch mal schlagen. Niemals.